Ja, dann nochmal guten Tag zusammen. Mein Name ist Michael Vielhaber, Prof. an der Hochschule Bremerhaven, gleichzeitig noch teilweise an der Universidad Austral de Chile. Und der Titel heute ist also AIDA, die algebraische IV-differenzielle Attacke, also eine Kryptoattacke. Die Musik, richtig, die Musik. Wie geht die aus? Guten Tag. Also Michael Vielhaber, Hochschule Bremerhaven und das Thema heute also AIDA, die algebraische IV-Differentialattacke. AIDA ist also eine Kryptoattacke, die 2007 von mir erfunden wurde, die dann 2008 nacherfunden wurde von Herrn Shamir. Shamir ist das S in RSA. Und Adi Shamir hat das Ding dann 2008 Qubitek genannt. Das heißt, wenn Sie von der Qubitek gehört haben, die Qubitek ist natürlich genau dasselbe wie AIDA. Es gibt also inzwischen auch ein paar Veröffentlichungen. Hier gibt es noch weitere, andere ähnliche Ansätze zum Thema algebraische Attacken. Und worum geht's? Ganz generell ist das, die große grobe Idee bei AIDA eben, dass wir einen Kryptoalgorithmus, wie jeden beliebigen Algorithmus im Grunde genommen, als boolesche Funktion auffassen können. Wir sagen also ein spezifisches Bit, wir müssen uns immer ein Bit raussuchen, beispielsweise DES, Ausgang, siebtes Bit von links, AES nach der fünften Runde, das Bit ganz rechts, oder hier Trivium nach 793 Setups, das dann vorhandene Output-Bit, was innerhalb der Setup-Länge liegt, das wir also nicht sehen. Dieses Bit können wir dann als Funktion ansehen, die nur abhängt von den Eingangsvariablen. Wir haben also keinen Zustand, wir haben keine Flipflops, keine Register, die wir benötigen, wir haben nur die Eingangsvariablen. Das sind bei Kryptoalgorithmen natürlich erstmal der Key, der Schlüssel. Dieser Schlüssel kann bei Trivium oder hat bei Trivium 80 Bit oder 128, 256 heutzutage, 56 bei DES letzten Endes. Und dazu kommen noch bekannte Eingänge. Bei DES, AES wäre das der Klartext. Und bei Trivium oder bei Stromchiffern generell ist das der sogenannte IV, der Initialisierungsvektor. Der IV darf ruhig bekannt sein. Das Entscheidende ist, dass der IV immer wieder anders ist. Das heißt, Sie haben einen festen Schlüssel, der ist natürlich geheim, und dann verschlüsseln Sie ein, zwei, dreimal damit und setzen den IV zum Beispiel mal ganz billig auf 1, 2, 3 und so weiter. Damit wir jedes Mal anders verschlüsseln mit demselben Schlüssel. Was wir jetzt also machen ist, wir nehmen die Funktion, dieses F, abhängig von den V. Die V sind also die Bits des Initialisierungsvektors, das Bekannte, und abhängig von den Schlüsselbits K. Und das ist auch irgendeine Funktion, die kann unglaublich groß sein, ist sie auch in der Regel, und mit der arbeiten wir. Und diese Funktion hat diese beiden verschiedenen sogenannten Normalformen, die disjunktive Normalform, das lernt man in der Elektrotechnik oder technischen Informatik im Grundstudium. Das sind Unverknüpfungen, die Pfeilchen nach oben, und Oderverknüpfungen, also schlichtweg boolesche Algebra, Wahrheitswerte 0, 1, false true und so weiter. Es gibt aber auch noch eine weitere, das ist die sogenannte algebraische Normalform. Hier unten die, das ist dasselbe Ding, dieselbe Funktion, aber anders aufgeschrieben. Da haben wir wieder innere Terme mit der Unverknüpfung, aber zum Unterschied ANF, DNF. Bei der ANF kommen nur die Variablen direkt vor, nicht negiert. Es kommen also gewisse Variablen vor, die in unserer Indexmenge I oder J drinstehen, wobei wir I und J variieren über alle möglichen Bits, die es gibt. Das heißt beispielsweise, wenn wir 80 Schlüsselbits haben, haben wir 2 hoch 80 Möglichkeiten, da was rauszusuchen, Potenzmenge. Und für jede dieser 2 hoch 80 Möglichkeiten haben wir dann einen, so einen Index, eine Indexmenge I. Dasselbe nochmal J für die Schlüsselbits. Im Unterschied hierzu, alles was in I ist, wird übernommen und alles was nicht in I ist, wird auch genommen als invertierte Variable. Das ist der Unterschied grundsätzlich mal zwischen DNF und ANF. Und außerdem, die äußere Verknüpfung ist hier ein Oder und da ein X-Oder. Das Nette an der ANF, deswegen heißt sie algebraisch, man kann das auch auffassen als ein Riesenpolynom über dem endlichen Körper F2. Wenn Ihnen das nichts sagt, F2 ist nichts anderes als das Bit, also 0 oder 1, und Sie können jetzt addieren. Pardon, das ist dann das XOR. Und mal nehmen, das ist letzten Endes das UND. Und was wir einfach machen ist jetzt, wir tun so, als wüssten wir diese Funktion und arbeiten damit. Beispiel, Wir haben hier ein Billigbeispiel mit 2 Bits des Inertialisierungsvektors. Wir haben also ein Mini-IV mit nur 2 Bits, V1, V2, die linken beiden Spalten. Dann haben wir 2 Spalten für den Key, auch hier nur 2 Bits. Wir haben also eine völlig triviale Chiffre, die nur von 4 Bits abhängt, also nur diese 16 überhaupt Eingänge haben kann, von 000 bis 1111. Und das ist unsere Funktion. Irgendeine Funktion, irgendwie dahingeschrieben. Irgendwelche Nullen oder Einsen, beliebig gemischt. Und diese Funktion möchten wir jetzt untersuchen. Und diese Funktion können wir uns einmal ansehen in der disjunktiven Normalform. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte sofort in den Vortrag rein. Ja? Wenn irgendwas unklar ist, wenn Sie Kommentare haben, das ist Mathematik, das ist schwierig, also fragen Sie lieber sofort. Wenn Sie die erste mathematische Folie nicht mehr kapieren, ist alles andere danach sowieso verloren. Das ist in der Mathe leider immer der Fall. Also wenn irgendwas nicht klar ist, was sehr wahrscheinlich irgendwann der Fall ist, finde ich schon jetzt, fragen Sie bitte. Haben wir bisher schon Fragen? Sonst bitte jederzeit unterbrechen und fragen. Ja, wir haben also diese Funktion, diese Nullen und Einsen. Wie gesagt, das kann irgendwas sein, was da steht. Und wir haben diese disjunktive Normalform. Wie sieht das aus? Für jede 1, also immer da, wo die Funktion 1 wird, haben wir einen Eintrag in der DNF. Der besteht einfach, zum Beispiel wie hier, aus den Variablen mit 1 normal hingeschrieben. V1 ist da, V2 ist nicht da, also invertiert. Und die beiden Schlüsselbits sind wieder da. Und immer so durch. Das heißt, die DNF entsteht dadurch, dass Sie für jede einzelne Funktion einfach alle Bits hintereinander hinschreiben und die negieren, die mit 0 negiert werden müssen durch den Eingang. Und dann haben Sie Ihre DNF. Und wie Sie jetzt sehen, die Funktion und die Einträge in der DNF, das heißt die Koeffizienten, sind ein und dieselbe Sache. Wenn Sie die Funktion an dieser Stelle auswerten, kommt 0 raus. Und wir haben keinen Eingang in der Eintrag in der DNF. Anders ausgedrückt, in dieser Form haben wir diese Koeffizienten hier d gleich 0. Ja, was wir also eigentlich haben, ist Koeffizienten 0, Koeffizienten 1. Und hier haben wir eben, wenn wir den Koeffizienten 0 haben, hier an den Stellen gar nichts hingeschrieben. Und wenn wir den Koeffizienten 1 haben, haben wir eben hingeschrieben, was kommt. Daraus kann man jetzt aus dieser DNF, also aus der Funktion selber, aus den Wahrheitswerten der Funktion, über AIDA letzten Endes die ANF ausrechnen. Und dann bekommen Sie die Bits, die hinten stehen. Die kleinen a, i, j, also die Koeffizienten der algebraischen Normalform. Und auch da wieder, wenn die 0 sind, ignorieren wir das Teil. Und wenn der Koeffizient 1 ist, nehmen wir diesen Teil in die ANF auf. An der Stelle hier zum Beispiel, wir haben hier V2 gesetzt, V1 nicht. Das ist der Anteil hier oben, der vor der gesamten Klammer steht. Also V2 ja, V1 bleibt weg. Und beide Schlüsselbits unverknüpft gesetzt. Wenn nichts da ist, wenn also alles leer ist, wie hier bei 00, kommt hier einfach eine, und die fehlt schlecht, eine 1 rein. Hier muss eine 1 rein. Das ist jetzt falsch. Da muss doch die 1, hier haben wir hier was, da muss die 1 hin, wie zum Beispiel an der Stelle hier. Ja, also wenn keine Bits gesetzt sind, die Unverknüpfung über nichts ist einfach immer richtig. So, und wenn wir jetzt mal diese ANF-Spalte linear hintereinander wegschreiben, haben wir das nette Ereignis hier, das rot eingekreiste, wir haben lineare Relationen in den Schlüsseln. Das heißt, da haben wir keine Unverknüpfung zwischen Schlüsselbits, sondern da haben wir direkt eine Summe, eine lineare Summe, einmal von K2 und K1 an dieser Stelle und einmal K2, K1 invertiert, also XOR1. Wir haben also eine lineare Relation, das heißt, die Schlüssel fallen an dieser Stelle gewissermaßen linear raus aus der Gleichung, wir können direkt die Schlüsselbits ablesen oder Summen davon. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Dinge zu tun. Wir müssen erstmal wissen, wie kommen wir von der Spalte D. Diese Spalte bekommen wir einfach durch Simulieren der Funktion, durchlaufen lassen. Wie kommen wir von der Spalte D zur Spalte A? Und dann, wie picken wir in der Spalte A spezifisch einen solchen Term raus? Das Standardbeispiel, mit dem wir hier alle arbeiten, ist Trivium, das ist diese Chiffre. Wer kennt Trivium? Wer hat das schon mal gesehen? Das ist also das E-Stream-Projekt der EU. Das ist eine der wenigen Überlebenden. Es sind also 4 Chiffren in der EU E-Stream, die im Moment noch überleben, oder 3 sogar nur noch. Und eine davon ist diese. In diesem Ring haben wir 288 Register, also Flipflops mit 288 Bits. Die laufen da im Uhrzeigersinn rum. Und an diesen 3 Stellen, wo der Mercedes-Stern praktisch wieder unten reingeht, da wird abgedatet. Das heißt, Sie lassen das laufen. 285 Mal läuft es einfach weiter im Uhrzeigersinn in die nächste Stelle. Und an diesen drei Stellen haben Sie eine Update-Funktion dieser Art. Die neue Stelle ist wie der vorliegende alte, XOR 2, ganz normale andere Stellen, also einfach linear addiert, plus dieses rote, ein quadratischer Term. Das heißt, ein Produkt aus zwei weiteren, das ist das, was hier rauskommt, Unverknüpfung aus zwei weiteren Bits. Das ist alles. Das heißt, die Update-Funktion ist sehr trivial, sehr einfach. Und das Schöne an Trivium für den Attacker ist, dass die Komplexität anfangs eben niedrig ist und ziemlich lange niedrig bleibt. Wir haben ganz rechts die Initialisierung. Also diese 288 Registerbits sind anfangs entweder leer auf 0 oder steht jeweils ein einziges Bit des Schlüssels oder ein einziges Bit des Initialisierungsvektors drin. Und dann lassen Sie das laufen und durch dieses wenige Nichtlineare dauert es halt relativ lange, bis das Ganze kompliziert wird. Und solange es noch nicht kompliziert ist, kommen wir rein. Das ist also mal Trivium. So, und dann, wie kommen wir jetzt von der Disjunktiven auf die algebraische Normalform? Wir haben also einmal die DNF, die Disjunktive ist direkt beobachtbar. Es sind nämlich genau die Ergebnisse, die rauskommen, wenn wir unseren Schlüssel bzw. den IV irgendwie setzen. Wir haben irgendwelche Werte reingesetzt und genau die dazugehörige Stelle von F fällt so raus als Information aus dem Algorithmus selber und ist auch genau ein Bit von D. Das heißt nochmal, wenn Sie hier mit dem IV 01 reingehen und mit dem Schlüssel 11, kommt diese 1 als Funktionswert raus und das ist direkt ein Koeffizient aus der Spalte D. Und wenn Sie lang genug simulieren, kriegen Sie alle diese Koeffizienten irgendwann raus. Und bringt uns aber nichts, weil die DNF zu kompliziert ist. Das ist aber das, was wir haben, aber nicht, was wir wollen. Was wir wollen, ist die ANF. Wir wollen die deswegen, weil die anfangs einfach ist. Wenige Koeffizienten 1, viele, viele Nullen, fast alles linear, keine hohe Komplexität. Wir hätten also gerne aus der komplizierten Form D die einfache Form A herausgerechnet. Und das geht so. Was ist das? Wir suchen diesen Koeffizienten. A und J sind jetzt unsere irgendwelche Untermengen aller möglichen Indexbits I für den Initialisierungsvektor und J für den Schlüssel. J steht sowieso fest, wir haben hier irgendeinen Schlüssel K drin und die Bits, die in K gesetzt sind, sind genau die Bits, die in J vorkommen. Und wir können jetzt ein beliebiges Bit AIJ berechnen, indem wir alle DMJ rechnen, wobei M eine Untermenge ist. Das heißt, wenn I zum Beispiel, sagen wir, 10 Elemente hat, brauchen Sie 2 hoch 10 Untermengen, wenn wieder die Potenzmenge. Sie müssen also von dieser 10 Elementigen Menge I alle möglichen Untermengen nehmen, das sind dann die Mengen M, dann machen Sie alle möglichen Simulationen, kriegen jeweils einen D raus, dann haben Sie 2 hoch D-Elemente, 2 hoch 10 Elemente D und die summieren Sie auf. Und das machen wir mit dem XOR. Addieren, addieren, addieren. 2 hoch 10 Stück, das sind alles Nullen oder Einsen. Und modulo 2 kommt dann raus, unser A. Und dann sind wir fertig an der Stelle. Dann haben wir ein Element, einen Koeffizienten A, J aus der algebraischen Normalform. Und wenn der dazugehörige Teil linear ist in den Schlüsseln, haben wir dann eben diese lineare Summe über den Schlüsselbits. Darauf wollen wir immer hinaus. Wir suchen einen Koeffizienten A, der zu einer linearen Kombination von Schlüsselbits gehört. Beispielsweise hier haben wir eine sehr kleine algebraische Normalform mit einer sehr komplizierten, bereits disjunktiven Normalform. Nehmen wir an, die Funktion sei nur V1 XOR K2, also ein IV-Bit plus ein Schlüsselbit. Wenn die Funktion so aufgebaut ist, dann haben wir hier oben direkt unsere ANF, das heißt, wir haben diese beiden Terme, das ist einmal an der Stelle, wir haben nur K2 gesetzt und hier unten nochmal an der Stelle, wir haben nur V1 gesetzt. Das sind die beiden einzigen Einsen in der algebraischen Normalform, die also recht einfach ist, insbesondere linear. Wir haben aber in der disjunktiven Normalform praktisch immer bei Kryptoalgorithmen Gleichverteilung. Wir wollen natürlich, dass das, was rauskommt, zumindest mal gleich, weil häufig 0 wie 1 wird. Eine Kryptofunktion, die typischerweise 1 ist, taucht eh nicht viel. Dann können wir auch klar sagen, im Wesentlichen ist sie 1 und damit raten wir schon mal richtig. Das heißt, wir haben notwendigerweise an der Stelle immer Gleichverteilung oder annähernd Gleichverteilung. Ja, das heißt, die DNF ist immer halbe halbe, während die ANF eben von 0 nach und nach hochwächst. Das ist das Schöne an der ANF und das können wir ausnutzen. Die DNF ist kompliziert von Anfang an. Ja, unsere DNF sieht zum Beispiel so aus. Wir haben also hier die ersten drei auf 0, in den letzten auf 1 an der Stelle für die erste 1 in der DNF. Und für jede weitere 1 haben wir nochmal einen Eintrag und das Ding hat eben dann 8 solche Terme statt nur 2. Nochmal zur Erinnerung, das hier ist ein Spielbeispiel. Bei Trivium haben wir 80 V-Bits und 80 G-Bits. Wir haben also 160 Spalten und wir haben 2 hoch 160 Zahlen untereinander weg. Klar, damit Sie eine Idee haben, wo wir hier stecken. Und wir haben 2 hoch 160 mögliche Funktionen. Mal ganz theoretisch in diesen Variablen. So, und jetzt, wie kommen wir an ein einziges Teil? Wir haben ja gesehen, manchmal haben wir Teile, die linear sind. Wir haben natürlich einen Wust von anderen Teilen, die eben nicht linear sind, die das Ganze wieder überdecken. Wenn Sie eine lineare Summe haben, XOR irgendwelche chaotischen weiteren Dinge, dann verschmiert das so weit im Diffusen, dass Sie nachher das Lineare natürlich nicht mehr sehen. Sie müssen also nur diesen einen Teil rauspicken können. Und das ist AI. Und hier haben wir es. Wir nehmen also nochmal ein Beispiel. Wir nehmen an, wir haben jetzt 3 IV-Bits, V1, V2, V3. Wir haben einen festen Schlüssel, den wir nicht weiter hier aussondern, dann ist das Groß K und das sei unsere Funktion. Ja, wir haben also in dieser Funktion jetzt 4 Teile. Der rote Teil ist interessant, weil er linear im Schlüssel ist. Wir haben also V1, V3 mal K3. Das heißt, der eingeklammerte Schlüsselteil K3 ist nur ein einziges Keybit, nämlich K3 selber, der hintere Bit des Schlüssels, und das wollen wir da rausfischen. Wir hätten also gerne diesen roten Teil. Dummerweise kriegen wir, wenn wir die Funktion aufrufen, simulieren, nicht den roten Teil, sondern den roten Teil, XOR, den anderen 3 schwarzen Teil, nämlich V1 mit diesem an der Stelle nicht-linearen Teil. Das ist wieder linear ganz nett, das ist extrem nicht-linear vom Grad 3. Wir haben also eine Mischung aus 4 Teilen, von denen nur einer uns interessiert, nämlich der rote. Was machen wir jetzt? Wir simulieren 4-mal. Ich habe das hier unten mal aufgeschrieben. Das heißt, der Key ist, wie er ist. Den kennen wir nicht. Den können wir auch nicht ändern, der ist in der Maschine drin und wir simulieren jetzt nur mit verschiedenen IVs. Die Idee ist ja, dass wir den Schlüssel nicht kennen, aber wir kommen ran und können den IV simulieren, also ändern, so oft wir möchten. Wir variieren also, wenn wir den Teil wollen, über den beiden IV-Bits, die da rein eingehen, also V1 und V3, alle Möglichkeiten, 2 Bits, 4 Möglichkeiten und wir lassen alle anderen V-Bits, das ist hier natürlich nur V2, gleich 0. Was passiert jetzt mit den 4 Teilen? Erstmal der Teil, der uns interessiert, der rote. V1 mal V3 ist an, wenn beide 1 sind. Dann erwischen wir diesen Teil. Und in allen anderen Fällen nicht. Wir erwischen ihn also einmal. Ein einziges Mal kommt er vor. Was wir effektiv machen, ist, wir simulieren mit diesen beiden gleich 1 und das ist die obere Zeile. Das ist ein Ergebnis. Das ist die Summe über allen 4 Teilen. Das ist praktisch das plus das plus das. Hinten raus als Gesamtsumme über der Zeile. Das sehen wir. Dann simulieren wir wieder als Gesamtsumme über die Zeile, auch das sehen wir. Und wenn wir jetzt vergleichen, dieser Teil, wo V1, aber nicht V3 vorkommt, tritt beide mal auf mit V3 gleich 1 und mit V3 gleich 0, also 2-mal. Und wenn Sie etwas doppelt haben, bei XOR ist es wieder weg. 1 plus 1 ist netterweise wieder 0, 0 und 0 ist sowieso 0. Das heißt, wenn Sie etwas 2-mal haben oder 4-mal oder 6-mal, ist es effektiv gar nicht da. Das heißt, wenn Sie diese beiden oberen Zeilen addieren, ist das hier wieder weg, weil es doppelt da war. Dasselbe bei der 1. Bei der 1, die 1 ist immer erfüllt. Das heißt, die 1 wird in allen 4 Simulationen auftreten, sie werden es 4-mal addieren und damit ist es raus. Und dann schließlich ganz hinten, V2 ist ein IV-Bit, was gar nicht für uns interessant ist, was also in dem roten Teil überhaupt nicht vorkommt, was wir also auf 0 gesetzt haben und damit kommt es nie vor. Und wenn es nie vorkommt, ist es natürlich auch 0-mal da. Und wenn Sie jetzt alle 4 Zahlen addieren, kommt insgesamt nur noch raus, das hier, was einmal da ist, das ist unsere Summe. Wir schmeißen also effektiv alles wieder raus, was wir nicht wollen. Warum das nochmal ganz klar zu haben? In keinem Moment kriegen wir wirklich das hier nur. Wir kriegen die ganze erste Zeile, einschließlich Dinge, die wir nicht möchten. Wir kriegen die ganze zweite Zeile, die nur aus Dingen besteht, die wir nicht möchten und so weiter. Und wenn wir alles auch addiert haben, haben wir im Endeffekt nur noch Nullen plus dieses eine rote Teil, was uns interessiert, V1 mal V3. Mal K3. Das heißt, wir simulieren die Funktion, wir lassen das Trivium laufen mit dem festen Schlüssel, den wir nicht kennen, mit 00, 01, 10, 11 an den beiden Stellen V1, V3, 4 Simulationen. Haben Sie eine Frage?
Das heißt, über die ersten beiden, oder?
Richtig, in dem Moment würden sogar die ersten beiden, haben Sie völlig recht, wenn wir hier Schluss machen würden, würden die sich auch canceln und dann wäre auch gut, ja. Wir wissen es nur leider nicht. Das ist das Problem. Wenn wir also auf diese Stelle wollen, V1 mal V3, lassen wir es einfach so laufen. Was man hier machen würde, ist, man könnte es machen, Sie haben recht, also mit der Beobachtung sicherlich, wenn wir nur die beiden oberen addieren, wird sich auch alles löschen bis auf den ersten. Man macht es aber nicht, weil man es eben von vornherein nicht sieht. Aber Sie haben recht, an der Stelle wird es ausreichen. Wenn wir also diese vier Simulationen aufaddieren, ist alles weg, bis auf das Teil. Das ist V1 mal V3 gleich 1 an der Stelle, also 1 mal 1 mal K3. Das heißt, die Summe ist 1 mal 1 mal K3, also K3. Der Schlüssel. Wir haben den Schlüssel, wir haben ein Drittel des Schlüssels, sagen wir mal lieber. Ein Bit ist mal da. Ja, wenn wir jetzt noch andere lineare Relationen irgendwo anders haben, machen wir das wieder und wieder und wieder, bis wir genug Bits haben, die uns linear über den Schlüssel Auskunft geben. Und wenn wir 80 Relationen haben im Trivium und wir haben 80 Schlüsselbits, machen wir Gauss, gleiches System, 80 Variablen, 80 Gleichungen und dann fällt der Schlüssel unten aus. Das ist mal grob die Idee. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen wir denn, dass dieses rote Teil da irgendwo ist? Die Antwort ist, wissen wir nicht. Schlicht nicht, ja, das ist das Problem. Das heißt, wenn wir erstmal so ein rotes Teil haben, so eine lineare Relation, dann können wir sie rausfischen durch dieses 2 hoch so und oftmaliges Simulieren und alles durchaddieren. Aber wo das Teil ist, keine Idee. Ja, das Wellenfrontmodell. Ich will ganz kurz darauf eingehen, weil das nachher die Sache sehr vereinfacht in der... Nee, ich mache erstmal weiter. Machen wir es lieber anders. Es ist nicht so graviert. Ja, which part is linear? Also wo sind denn diese roten Teile? Wir wissen es nicht, um das mal ganz klar zu sagen, wir haben überhaupt keine Idee. Wir gehen da voll in den Heuhaufen und wenn es piekst, dann haben wir Glück gehabt. Die Nadel, diese rote, ist dann irgendwo da, aber wo? Keine Chance. Wir probieren und probieren und probieren, Fehler, 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 Fehlanzeige und irgendwann macht es Bingo und dann haben wir eine lineare Relation und dann können wir eben da weitermachen an der Stelle. Oder nicht, und dann müssen wir weitersuchen. Viel mehr kann man da heute im Moment noch nicht dazu sagen. Wir haben also kein algebraisches Modell, wir müssen diesen und diesen IV, diesen Vektor nehmen, diese Bits zusammenfassen, dann wird das schon klappen oder so. Einfach blind rumsuchen und hoffentlich Glück haben. Ja, was wir also machen ist, Trial and Error. Wir nehmen irgendein Indexset i, also irgendwelche, bei unserem Fall gerade werden das zum Beispiel i gleich 1,3, also V1 und V3 nehmen wir und tun mal so, als würden wir da was suchen und finden. Und wir können Glück haben oder auch nicht. Das heißt, wir tun mal so, als wäre dieser rote Teil, den wir da rausfischen, wirklich linear. Und dann machen wir entweder gaussische Eliminierung, das ist also Gleichungssystem, ganz normal, oder das Blum-Lubin-Rubinfeld-Modell, also auch ein Linearitätstest, oder das gerade nicht behandelte, aber existente Wellenfrontmodell. Und damit sehen Sie dann, ob es linear ist oder nicht. Und zwar sehen wir das auf der nächsten Seite hoffentlich, wie es geht. Ja, und zwar so. Wir nehmen verschiedene zufällige Schlüssel. Wir geben uns jetzt also einen Schlüssel K vor, den wir natürlich im Moment auch mal kennen. Wir suchen jetzt erstmal Relationen und wir lassen die Kiste mal laufen. Das heißt, zurück praktisch an die, hier an der Stelle. Wir tun mal so, als wäre V3, V1, V3 für uns interessant und wir wollen gucken, was in der roten Klammer steht. Ob da wirklich was Lineares steht, wie K3 hier, oder irgendwas Chaotisches, was wir nicht gebrauchen können. Das heißt, wir nehmen irgendeinen Schlüssel und lassen es laufen. Und dann kriegen wir was raus. 1. Dann nehmen wir einen anderen Schlüssel. Da ist K3 vielleicht immer noch konstant wie vorher. Beide mal 1 zum Beispiel, dann lassen wir es wieder laufen. Dann kommt wieder 1 raus. Dann sagen wir, aha, das könnte ja mal K3 sein, weil es beide mal K3 ist. Dann lassen wir es nochmal laufen. Wieder mit K3 gleich 1 und dann kommt 0 raus. Dann merken wir, Pech gehabt. Und das geht dann immer so weiter. Oder ein bisschen strategischer oder ein bisschen präziser machen wir das folgende. Wir machen also irgendwelche beliebigen, zufälligen Schlüssel. Ein bisschen über 80, 80 deswegen, weil wir eben 80 Qubits haben bei Trivium. Wenn so eine Relation linear ist, dann wird das immer aufgehen. Wir werden also immer eine lineare Summe von irgendwelchen Qubits haben und wir tun so, als wäre das so und lösen jetzt ein lineares Gleichungssystem. Wir wollen also wissen, wie oft ist jeder dieser 80 Schlüsselbits, wie oft ist jedes dieser 80 Schlüsselbits vorhanden. Keinmal oder einmal. Wir haben also ein lineares Gleichungssystem, 80 Gleichungen wegen der 80 Schlüssel, die wir versuchen. 80 Variablen, das sind die Koeffizienten, 1, wenn der Schlüssel linear drin ist, 0, wenn nicht, das Schlüsselbit genauer gesagt. Und dann kriegen wir entweder eine exakte lineare Relation, weil der Gauss aufgeht, oder es knallt, Widerspruch, und dann wissen wir leider nicht linear. Und das war es dann auch schon. Und das machen wir jetzt für jedes Indexset i, wo wir drankommen. Also wir haben gerade das Indexset 1,3 genommen, V1 mal V3. Wir können gleichzeitig dann nur V1 nehmen, nur V3 oder größere. Also im wirklichen Leben sind wir im Moment bei etwa Dimension 40. Also wir müssen 2 hoch 40 oder 2 hoch 36 Simulationen fahren, um ein 40-elementiges Indexset zu untersuchen. Und dann fällt entweder eine lineare Relation raus an irgendeiner Stelle in unserem Output oder an irgendeiner beobachtbaren Stelle im DES oder AES oder eben nicht. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt und Ende der Diskussion. Und wenn es linear ist, haben wir da einen Schlüssel oder eine Relation, eine lineare Relation unter Schlüsselbits. Und damit haben wir effektiv mit jeder solchen Relation den Suchraum halbiert. Das heißt, wir kommen dann von 2 hoch 80 auf 2 hoch 79 runter und so weiter. Das heißt, auch wenn wir nur 40 Relationen finden sollten, dann haben wir immerhin bei Trivium statt 80 nur noch 40 Bits für die anschließende vollständige Suche. Gut, über den Blum-Luby-Rubinfeld-Test ist einfach so, Sie nehmen den Schlüssel 0, Sie nehmen irgendwelche Schlüssel KA und KB, Sie nehmen beim vierten Mal das XOR dieser beiden Schlüssel, machen also vier Simulationen und die Summe aller vier muss 0 sein. Wenn das nicht ist, dann ist diese Relation an der Stelle nicht linear. Wenn es 0 ist, kann es linear sein oder es ist trotzdem nicht linear, weiß man nicht. Wenn es aber sehr, sehr häufig immer wieder 0 ist, haben Sie eine gute Chance. Ja, und im Wellenfrontmodell, was wir da letzten Endes machen, ist, wir nehmen mal an, wenn die Relation linear ist, dann ist sie sehr primitiv linear, nämlich sie besteht nur aus einem einzigen Bit oder nur aus einer Summe von zwei Bits, plus minus 1, sagen wir. Damit haben Sie nur sehr wenig Möglichkeiten. Sie haben nicht mehr 2 hoch 80 lineare Möglichkeiten, sondern nur noch 2 hoch 13, wenn wir die Komplexität einschränken. Das können wir deswegen machen, weil es in der Realität wirklich so ist. Wenn die Sache linear ist, dann ist sie einfach linear. Dann hat sie nur ein oder zwei Bits und sie hat nicht etwa 40 Bits linear. Wenn wir so viele Bits akkumulieren, ist sie sofort nicht linear mit weiteren Termen. Das heißt, das Wellenfrontmodell ist letzten Endes gaußsche Elimination mit sehr wenigen möglichen Lösungen. Und damit relativ einfach. Ja, was wir also machen letzten Endes ist, an jeder Stelle und für jeden einen F-Term, also für jedes Indexset i, 1,3 wie eben, oder irgendwelche anderen, zu gucken, ob wir was Lineares finden. Und wir gucken so lange, bis wir was aufgeben oder bis wir Relationen haben. Und für jede Relation halbieren wir den Aufwand in der anschließenden vollständigen Suche. Das ist eigentlich AIDA. Aber nochmal, wie man auf so eine Relation kommt, ist wirklich nur blindes Suchen bis zum Treffer. So, Hyperviele, das lasse ich auch mal lieber alles weg. Die schnelle Riemann-Transformation, das können Sie alles nachlesen in, also ich werde das Link hier sowieso noch auf die Webseite packen und Sie können es auch noch nachsehen in einer anderen Veröffentlichung, in einer anderen, von einer anderen Konferenz, das steht vorne auch drin als Zitierung. So, das lassen wir alles mal lieber weg. So, und die Frage ist jetzt, wie weit kommen wir beim Trivium selber? Und was ich da gemacht habe, ist das Folgende, wir haben Indexsets der Länge 0, also gar nichts, Länge 1, dann haben wir einen einzigen IV oder der Länge 2, das ist wie gerade 1,3, also V1 mal V3 und immer so weiter. Und die haben Sie dann zum Beispiel, wenn Sie 3 nehmen, können Sie für das erste Bit alle 80 nehmen, für das zweite noch aus den nächsten 79 auswählen und dann nochmal 78. Die Permutation ist dann wieder wurscht und insgesamt kriegen Sie 82.000 Fälle, mögliche Fälle. Und dann probieren Sie, wie weit man mit diesem linearen wie weit man bei diesem Indexset Linear-Relationen findet. Und das sind diese Zeitpunkte. Das heißt, der vordere ist die kleinste lineare Zeit, wenn Sie mit dreien arbeiten, aber irgendein Triple, irgendwelche drei Bits des IVs geben uns an der Stelle 300 noch lineare Relationen. Also nach 300 Setup-Zyklen 300 mal vermischt. Im Durchschnitt sind wir hier und das Beste, was wir hinkriegen, sind bei drei Bits 558. Und natürlich, je mehr Bits wir hier nehmen, desto komplizierter wird die Formel ja schon in den IV-Bits. Und desto weiter kommen wir rein, bis wir diese komplizierte Formel in den IV-Bits bekommen, plus ein lineares Key-Bit, haben wir immer mehr Zeit verbraucht, das heißt immer mehr Updates innerhalb Trivium, bis wir da landen. Das heißt, wir haben einen mehr oder weniger einen Zusammenhang natürlich, je komplizierter schon der IV-Anteil ist, desto länger dauert es in den Zeiten, bis Sie dahin kommen, dass dieser IV-Anteil auch tatsächlich auftritt. Fragen? Ja.
Was sollte man min genau? Das ist
min ist der erste, also wenn Sie Wir haben hier 82.000 Möglichkeiten, 3 Bits zu wählen. Und von diesen 82.000 haben Sie einmal an der Stelle 300 eine lineare Relation. Aber vorher, also nein, die höchste lineare Relation bei einem dieser 82.000 Fälle ist bei 304. Sie kommen also bis 304 und dann ist Schluss mit diesen 3 Bits. Ja, genau.
Und bei 158 habe ich ja die letzten.
Richtig, es gibt eine in den 32.000, die bis 58 kommen. Und die Hälfte davon, also etwa bei 40.000, kommen sie bis etwa 479. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen falsch, weil nur diese hiervon tatsächlich überhaupt lineare Relationen kriegen. Also ganz genau, von den 82.000 Fällen sind 63.000 erfolgreich, haben überhaupt lineare. Und die anderen 20.000 können sie gerade vergessen. Die sind null und springen dann sofort ins Nichtlineare. Das kann auch passieren. Aber von diesen 63, das ist genau, was Sie gesagt haben, im schlimmsten Fall kommen wir auf jeden Fall bis 304 mit allen. Die Hälfte dieser Fälle kommt im Schnitt bis 480 und der beste von diesen 63.000 kommt bis 558. Ja, das können wir bis hier noch machen. Das sind hier 24 Millionen, davon haben 8 Millionen wirklich ein Ergebnis. Das geht. Wenn wir dann 6, 7, 8 machen wollen, ist es zu kompliziert. Was wir jetzt machen ist, wir sehen uns nur noch einen einzigen Fall an mit 40 Bits und alle Untermengen von diesen 40 Bits, irgendwelche zufälligen 40 Bits und gucken, was dann mit den Untermengen davon wirklich passiert, wie weit wir da kommen und dann kommen wir so weit. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Erhöhung, je mehr Bits wir verwenden, das sind alles jetzt Untermengen aus irgendwelchen 40 Bits, die wir einmal festgelegt haben. Wir haben also nur 2 hoch 40 Operationen insgesamt und Sie sehen jetzt hier dieses Medium, der mittlere Fall wächst im Großen und Ganzen um 4 Takte. Wo sind wir denn Medium? Ah, Average, nicht Medium, Average. Das Average wächst ziemlich schön, jedenfalls eine ganze Zeit lang, um 4 weitere Takte, wenn wir 1 Bit dazu packen. 1 Bit dazu bedeutet natürlich Verdoppelung des Aufwandes, dass das klar ist. Ja, wir haben hier 2 hoch 30 Simulationen, die wir machen müssen. Hier haben wir 2 hoch 33 und 2 hoch 40 insgesamt. Wir kommen also praktisch um 4 weitere Takte im Setup weiter, bis wenn wir 1 Bit dazu nehmen. Das Ärgerliche ist, der Gesamtsetup von Trivium ist 1152. Also die Idee ist eigentlich, dass hier irgendwo mal eine Zahl erscheint, jenseits von 1152, dann wäre die Kiste platt. Kriegen wir nicht hin, leider. Ja? Bitte nochmal? Die 40 habe ich so gewählt, natürlich möglichst gute. Also es sind Bits, wo wir angenommen haben, wo vorher schon ein bisschen was rausgekommen ist, also relativ gute, sagen wir mal. Wir haben aber nochmal andere 40 Bits genommen, da war es auch schlechter, aber nur um eine Konstante, irgendwie 6 Zeitschritte weniger. Es tut sich also nichts. Wir können irgendwelche 40 nehmen, dann sind wir immer noch sehr in der Nähe dieser Information, die wir hier haben. Wobei, aber ja, dieses ist der bessere der beiden Versuche. Dann haben wir das mal extrapoliert bis 80. 80 sind ja alle, die überhaupt gehen, rein theoretisch. Wobei natürlich klar ist, wenn wir 2 hoch 80 IV-Bits durchsimulieren, dann können wir auch 2 hoch 80 Schlüssel durchsimulieren und dann haben wir auch den richtigen. Also in dem Moment bringt es nichts mehr, das ist auch klar. Wenn wir jetzt an der Stelle hier bei 34 mal annehmen, von dem tatsächlichen Durchschnitt würden wir nochmal 77 nach oben kommen, bis zum Maximum, wenn wir denn nur genug von diesen 34er-Mengen probieren. Wenn wir also annehmen, dass der maximale Unterschied würde sich ja auch noch bemerkbar machen. Wenn wir von da aus dann noch immer wieder diese 4 weitergehen, dann landen wir irgendwo bei knapp 1000. Ja, wir kommen also bis zum Zeitschritt 1000 etwa, im Setup hoch. Wir werden aber jenseits von 1152 nichts mehr sehen. Das heißt, Trivium scheint schlicht sicher zu sein. Wahrscheinlich deutlich weniger sicher als die, oder deutlich später sicher als die Erfinder sich das gedacht haben. Wir kommen nun wirklich mit trivialem Aufwand bei 640 rein, mit etwas Aufwand bei 792, also nach 2/3. Aber wir kommen den ganzen Trivium, kriegen wir nicht in den Griff im Moment. Danach sieht es aus. Ja, wir können aber Trivium mit einer Setup-Länge von 792 angreifen. Das sind also immerhin auch 70% des Setups. Dann haben Sie I ist also, wo steht denn I? Hier oben. Das sind viele, viele Bits, die wir durchprobieren müssen. 40 Stück oder 38 in der Kante. 38. Wir machen also 2 hoch 38 Simulationen. Und davon nehmen wir Untermengen. Wir nehmen nämlich den ganzen Würfel da oben, I mit 2 hoch 38 Möglichkeiten, schmeißen dann aber 2 oder 4 Dimensionen wieder raus, nehmen also einen 36-dimensionalen Unterwürfel oder ein 34-Bit großes Indexset. bekommen dann tatsächlich am Zeitschritt 793, also nach 792 Setups, einen linearen Wert aus dem Schlüssel raus. Das heißt, das Schlüsselbit 56 erscheint direkt, so wie es ist, nackt vor unserem Auge, als Summe vor die, über diese 2 hoch 36 Simulation. Das heißt, Trivium ist in dem Moment komplett unsicher. Das muss man ganz klar sehen. Nach 70% des Setups, diese ersten zwei Drittel des Setups haben nichts gebracht. Der Schlüssel leckt linear raus unter AIDA. Aber wie gesagt, leider machen die anderen 30% dann wohl alles wieder zunichte. Dann noch zum Thema GPU. Das ist sehr unerfreulich im Moment noch. Wir haben also hier zwei Grafikchips und wir haben hier zwei CPUs. Wir haben hier die theoretischen Gigaflops. Also AMD Prozessor, ja, wir haben jetzt Teraflop. Wir wären mit einer einzigen Grafikplatine im Jahr 2000 der schnellste Rechner der Welt gewesen und solche Scherze. Was da war alles nicht wirklich. Wir haben hier die Gigaflops eines Xeon. Das sind 48. Wir haben hier die Gigaflops einer ATI. Das sind 384. Faktor 8. Die Geschwindigkeit ist genauso im Moment noch. Also wir brauchen 13 Sekunden für irgendeinen Test, den wir gemacht haben. Wir brauchen dieselben 13 Sekunden und nicht etwa ein Achtel mit der ATI. Innerhalb der ATIs werden wir deutlich schneller. Also hier ist ja ein Faktor 3 drin und hier ist ein Faktor 2,6. Das passt so irgendwie noch. Also die Gigaflops von ATI intern sind wieder okay. Je schneller, je mehr Gigaflops, je schneller. Aber wir haben einen heftigen Sprung irgendwo zwischen den CPU-Gigaflops und den Grafik-Gigaflops. Zumindest im Moment. Das lassen wir alles weg. Wir suchen überhaupt nur im Moment, ob irgendwas linear. Wir simulieren effektiv nur. Was wir hier machen, ist wirklich nur 2 hoch 30, 2 hoch 40 Simulationen laufen zu lassen, einfach addieren, gucken. Okay. Mehr gar nicht. Das ganze andere, das sind ja Feinheiten hinterher. Das ist dann nicht mehr so wild. Also den ganzen Gauss lassen wir ganz weg. Wir simulieren also praktisch immer nur 2 hoch ganz viele übereinander weg und wollen wissen, wie lange das dauert. Und das ist eben bei den Grafikchips im Moment noch nicht wirklich befriedigend. Wenn wir diesen Sprung hier tatsächlich von hier nach da, also ein Faktor 100 irgendwann mal sehen oder 75, sind wir natürlich froh. Dann ist es natürlich extrem preiswert. Dieses Teil hat uns noch ein paar Tausend gekostet und dieses ist natürlich dann theoretisch 25 mal so schnell für 600 Euro. Das heißt, geteilt durch 25 haben sie für 24 Euro gewissermaßen eine Quad-CPU. Das wäre nett, aber diese Gigaflop sehen wir nicht. Nicht wirklich. Im Moment nicht. Wir arbeiten in OpenCL, das ist also eine Library für C++, womit sie auf Xeon und Atlas, also auf der ganzen x86-Ebene und eben auf den ATI-Grafikchips direkt übersetzt laufen lassen können. Sie schreiben es einmal, lassen das mit OpenCL durchlaufen und haben dann ein Executable für x86, also die ganze Intel-Linie ist dann mit dabei, AMD-Linie, und sie haben eben auch sofort die ATI-Chips. Nvidia im Moment nicht, die haben ja noch cooler. Ja, soweit Grafik, also noch nichts Tolles im Moment leider. Bivium ist eine Chiffre, die aus Trivium rausgezogen wurde, um mal etwas Kleineres zu attackieren. Bivium ist auch vor AIDA schon mit viel, viel Aufwand, SAT-Solver, was weiß ich, in Tage, Wochen, monatelanger Arbeit behandelt worden und gebrochen worden. Wir machen Bivium platt in einer Minute. AIDA haut Bivium komplett klein in einer Dual-Core-Minute, muss ich jetzt so sagen, also 2 Minuten. Also in 2 Minuten ist Bivium platt. Wir haben hier mal so ein paar Schlüsselbits, die kommen raus an den Zeitschritten, also hinter dem vollen Setup, der hier nur 708 beträgt, mit diesen, gut, das geht noch ein bisschen weiter bis zur Wand, diese Indexsets, über die wir addieren müssen. Ja, also 2 hoch, was sind das hier, irgendwie so 34 auch schon wieder. Das heißt, Bivium ist eine Chiffre, die nicht erst durch AIDA platt gemacht wurde, aber besonders schnell durch AIDA. Also an 2 Minuten kommt auch nichts, auch nur annähernd dran im Moment. Also wenn AIDA läuft, dann schnell. Also zusammenfassend, wir können also Stromchiffren dann brechen, wenn sie noch eine niedrige Komplexität haben, weil sie erst anlaufen. Shamir hat ja erzählt, er kriegt also alle Blockchiffren attackiert und Hash und so weiter, das ist alles Unfug. Man kann attackieren, aber man stellt dann leider natürlich fest, die linearen Relationen haben wir nicht. Sie können natürlich AES angreifen nach 2 Runden. Sie sagen sich, nach 2 Runden AES will ich das 27. Bit wissen, was passiert da? Und dann kriegen Sie vermutlich irgendwo eine lineare Relation. Weil wenn Sie das AES komplett durchlaufen lassen, ganz hinten ist die Kiste natürlich dicht. Völlig klar. Das ist wie bei Hash-Algorithmen, wenn Sie eine Stufe von MD5 nehmen, kommen Sie rein. Wenn Sie 3 nehmen, sind Sie wahrscheinlich mit AIDA draußen. Ja, wir kommen also nur rein, wenn wir eine niederkomplexe ANF haben, also algebraische Normalform mit linearen Termen. Das Ganze geht natürlich kaputt im Laufe des Setups. Das heißt, irgendwann ist Schluss. Wir kommen vorher rein, danach eben nicht mehr. Eine Chiffre, die auf sich hält, darf natürlich keine linearen Terme mehr haben. Wir können also nur hoffen, dass die Entwickler überoptimistisch waren und gesagt haben, wir gehen schon nach 1000 Takten an die Öffentlichkeit, nicht erst nach 1200. Wenn wir weniger Setup haben, geht das Ganze natürlich auch schneller. Dann ist das Ding in der Praxis konkurrenzfähiger. Aber wenn Sie sich damit vertan haben und zu früh rausgehen nach dem Setup, einen zu kurzen Setup nehmen, können wir eben vielleicht reinkommen, weil die Komplexität zu niedrig ist in dem Moment noch. Und das war eben bei Bivium der Fall und das ist bei Trivium eben leider nicht der Fall, im Moment zumindest bei vollem Setup. Was ich nicht so sehr behandelt habe, ist, wie kommen wir über die schnelle Read-Mother-Transform sehr schnell an sehr viele Werte. Das ist unbedingt notwendig, wenn Sie das Ding wirklich implementieren. Da können Sie mich auch gerne natürlich nochmal anschreiben, dann erkläre ich das nochmal im Detail. Aber um erstmal in der AIDA-Kubertek reinzukommen, ist das ja sicher ausreichend. Nochmal leider, Schermier ist also ganz klar ein Plagiator in dem Moment. Das war der ganz große Erfinder von RSA. Es ist mir schleierhaft, warum so ein Mensch sowas jetzt sich noch leisten muss am Ende seiner Karriere. Aber na gut. Das wäre es gewesen. Dankeschön. Ja, jetzt Fragen. Wunschlos überlassen. Ja. Sie haben erstmal wissen Sie ja natürlich keine Relation. Das ist der große Stress ganz anfangs. Sie machen sie überhaupt einmal.
Genau, aber das ist nicht mehr drin.
Das ist natürlich dann jetzt nicht mehr drin. Nee, diese eine Dual-Core-Minute, das ist dann, wenn wir wirklich mal wissen, wo die Relationen sind, die dann auszuwerten. Genau richtig. Da drauf zu kommen, das kann Tage, Wochen, Monate dauern. Ja. Also jetzt ist Bivium praktisch eingreifbar in 2 Minuten, weil wir wissen, wo wir suchen müssen. Um zu finden, wo die Nadel im Heuhaufen liegt, müssen wir halt viel, viel, viel mehr durchwühlen und das ist nicht in 2 Minuten zu schaffen. Genau richtig. Also die erste Phase wäre bei einem neuen Algorithmus gucken, wo haben wir überhaupt lineare Relationen und das kann eben unendlich lange dauern. Und wenn wir es rausgefischt haben, das ist die Zeit bei Bivium jetzt, die 2 Minuten, da müssen wir eben 2 hoch so und so viele Simulationen übereinander addieren und das sind jetzt hier die 2 Minuten, die ich da gerechnet habe. Und dann haben wir noch Gaußsches Eliminationsverfahren, das sind Nanosekunden, das ist trivial. Also die eigentliche Arbeit jetzt, wenn erstmal gewusst ist, wo die Relationen liegen, ist dann eben dieses 2 hoch so und so oft simulieren. Und das ist die Zeit von 2 Minuten. Further questions? Ja?
Also wenn man eine Funktion denkt wie AES zum Beispiel, also ich nehme an, dass es mit AIDA nicht brechbar ist, aber...
AES wird, die gesamte AES wird nicht brechbar sein.
Ja, genau. Aber um sozusagen die Komplexität zu reduzieren, hat man da ja gewisse Freiheiten. Also man könnte zum Beispiel einmal sagen, ich nehme den Schlüssel so, wie er halt als Schlüssel normalerweise hingeschrieben wird.
Ja.
Ich könnte aber auch sagen, der 8. Rundenschlüssel ist mein Input und ich rechne den Key Schedule vorwärts und rückwärts und kriege dann vielleicht irgendwelche...
Ja, mit in so Mittel oder sowas. Ja, könnte man sich auch...
Ja, genau. Ist das jetzt, liegt das an der Struktur von Trivium oder so, dass man das da nicht machen kann?
Ja, der Vorteil bei Trivium ist ja zunächst mal im Gegensatz zu AES, also erstmal der Vorteil, dass Trivium sehr langsam ist im Aufbau von Komplexität. Wir haben aber jetzt kein Meet in the Middle beim Trivium. Wir haben ein gewisses Meet in the Middle. Man könnte jetzt bei 0 anfangen und bis 800 hochgehen, wo man nichts sieht. Aber dann weiß man, da sind irgendwo Relationen, wo man dran könnte, wenn man sie denn sehen würde. Und dann können wir rückrechnen von oben, wo man was sieht, in diese Relationen rein. Grundsätzlich wäre sowas denkbar. Das ist aber von beiden Seiten so aufwendig, dass es faktisch auch wieder nicht möglich ist. Sie können also eine Hälfte von Trivium praktisch hochrechnen, von 0 auf 600, sagen wir mal. Dann haben Sie Ihre Giga und Terabytes voll mit Relationen, linearen und nichtlinearen. Und Sie können von 1152 runterrechnen. Die Bits, die wir da sehen, rückgerechnet, wo sind die, wo haben die gestanden zwischendurch. Das Problem ist aber, zwischendurch, also sagen wir bei Stelle 600, haben Sie 288 Bits, die alle gecheckt werden müssen, von denen Sie nichts kennen. Wenn Sie bei 0 anfangen, haben Sie nur 80 Bits, nämlich den Key, wo Sie nicht wissen, was los ist, und 80 weitere, die Sie beliebig setzen dürfen.
Und wenn man ein kleines Stückchen reingeht, also man sagt dann, man könnte zum Beispiel so tun, als wäre jetzt der IV kleiner geworden, der Schlüssel ein bisschen länger,
ja.
Aber es bringt wahrscheinlich nicht so viel, dass man...
Das Problem ist... Wenn Sie erstmal eine gewisse Komplexität haben, dann explodiert das Ganze auch. Sie haben ja grundsätzlich bei Trivium oder ganz generell bei diesen, das sieht zwar alles ziemlich billig aus bei Trivium, aber so doof ist es ja nun nicht. Sie haben nur dieses eine und hier. Wenn das jetzt aber 2 Dinge vom Grad 1 sind, haben Sie Grad 2. Und zweimal Grad 2 ist Grad 4, Grad 4 und Grad 4 ist Grad 8, wenn es richtig dumm kommt und alle Bits, die drin sind, sind neu. Und der maximale Grad ist natürlich 160. Sie können Grad 160 können Sie natürlich erreichen durch 8 Verdopplungen. Also rein theoretisch reicht es aus, mit einzelnen Bits reinzugehen, dann 8-mal ein End draufzupacken, dann kommen Sie für 1 auf 2, auf 4, auf 8, auf 160 und sind fertig. Und 8 solche Läufe haben Sie natürlich innerhalb von 3 Runden. Also rein theoretisch können Sie auf die volle Komplexität kommen, wenn Sie nur 3-mal laufen lassen. Und Trivium läuft ja 4-mal. Praktisch passiert das nicht wirklich, netterweise. Aber obwohl das eine ziemlich triviale Rückkopplungsfunktion ist, explodiert die Komplexität, wenn denn einmal überhaupt mal was da ist. Wir haben einfach das Glück, dass wir anfangs eben viele Nullen im System haben und Null und irgendwas ist wieder Null.
Okay.
Daran liegt das eigentlich. Wir haben also eine gewisse Anfangszeit Glück und dann knallt es halt irgendwann. Und leider knallt es, aus unserer Sicht leider, knallt es eben zu früh. Und aus Sicht von Kanye und Prenel knallt es natürlich rechtzeitig innerhalb des Setups und danach sehen wir nichts mehr.
Ja, okay, ja, danke.
Eine Frage jetzt nochmal, also was Sie eigentlich machen ist, Sie schauen sich halt die Schiffe an.
Richtig.
Im ersten Phase müssen Sie halt irgendwie schauen, finden Sie irgendwo lineare Relationen.
Genau.
Das ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise aufwendig, beziehungsweise man findet halt fast wenige oder keine.
Ja.
Und in der zweiten Phase muss ich nur noch auswerten, aufsummieren, Gauss laufen lassen, das ist extrem billig. Also natürlich das Auswerten kann...
ist natürlich auch exponentiell, genau. Das ist 2 hoch Größe Ihres Indexsets. Also wir sind jetzt hier bei Trivium irgendwo bei 36, 40 Bit ja gelandet. Das heißt, das sind schon 2 hoch 40 Simulationen.
Von der Chiffre aber nur. Und danach muss ich halt Gauss laufen lassen.
Dann lassen. Ja, das Gauss ist geschenkt.
Ja, das ist ja, geschenkt. Das ist und geschenkt. Das Aufsummieren ist eigentlich auch...
Das ist 2 hoch 40 Mal, es ist eine triviale Operation, die sich aber 2 hoch 40 Mal wiederholt.
Jetzt ist die Frage, gibt es eine Variante von der Attacke, wo ich probiere, nicht nach linearen Relationen zu suchen,
sondern nach quadratischen.
Zum Beispiel nach quadratischen, ja, irgendwie dran. Mit ein bisschen einfacher halt nach, wenn es geht, sodass ich dann am Schluss ein quadratisches Gleichungssystem lösen muss. Das kann man auch machen, das ist im Allgemeinen aufwendig.
Ja.
Aber wenn das System sich ein bisschen in Grenzen hält, habe ich es vielleicht einfacher mit dem Finden des Systems und muss halt dann in der letzten Phase noch ein bisschen mehr CPU-Zeit reinstecken und Speicher, dass ich das System gelöst bekomme.
Ja, genau. Ja, es ist also natürlich möglich. AIDA ist nicht nur linear. AIDA gleich auch 2007, das ist auch nochmal ganz klar zu sagen, in dem Paper steht sofort drin, natürlich, wir brauchen eine niederkomplexe, nicht lineare, sondern ANF-Form. Das heißt, an dieser Stelle, dieses rote hier ist jetzt linear, wenn das niederen Grad hat, also quadratisch zum Beispiel, kämen wir auch rein. Die Frage, die offen ist, ist im Moment, wenn wir von linear aufweichen auf quadratisch, wie viel weiter kommen wir dann im Setup? Das wissen wir im Moment. Das Problem ist ja, wir kommen eh nur bis 2036 im Moment, 2040 in der Kante und wir müssen das dann ja immer wiederholen. Wir haben also einen Key, den wir festsetzen und mit dem arbeiten wir 2040 Mal. Da sehen wir gar nichts. Da sehen wir einen Bit, das ist 0 oder 1, da können wir auch eine Münze werfen. Dann wiederholen wir das ein paar Mal und dann sehen wir irgendwann, alles was rauskommt, ist immer wieder die Summe von K1 plus K7 plus K19. Und dann sagen wir, aha, das ist eine lineare Relation. Um jetzt quadratische rauszubekommen und abzugrenzen von nicht-quadratischen, dauert es nochmal wieder viel länger. Also Sie können dieses BLR-Verfahren, wir hatten ja eben gesagt, wir müssen addieren 0, KA, KB und die Summe von KA, KB. Und wenn das 1 ist, ist es nicht linear. Also jetzt können Sie noch KC dazu nehmen, dann haben Sie 8 Terme, addieren die. Wenn die nicht 0 sind, haben Sie Nicht-Quadratizität, sagen wir mal. Dann ist der Grad 3 oder höher. Wenn Sie 16 nehmen, ist der Grad 4 oder höher. Das heißt, Sie können da schon was machen in endlicher Zeit. Da sind wir aber noch dran. Das ist halt schon ein bisschen aufwendig und die Idee ist natürlich zu sagen, hoffentlich, wir kommen bis irgendwo 900 so viel mit linear, wir kommen vielleicht gerade mit quadratisch bis 1000, wenn wir den Glück haben, im Trivium und vielleicht mit Grad 4 kämen wir über die 1150, aber das ist reine Spekulation im Moment, das ist das nächste Ziel, da mal zu sehen, ob wir, wenn wir den Grad aufweichen, weiter in den Zellbau kommen und wie weit. Beantwortet?
Ja.
Okay. Sie hatten noch eine Frage, oder? Ja, noch eine Frage irgendwo? Okay, dann was ist?